Zukunft denken. 500 Jahre Utopia.
Anfang der 90er, kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion also, hat der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama mit einer steilen These für eine Riesenkontroverse gesorgt. Wir sind am Ende der Geschichte angekommen, meinte er. Die liberale Demokratie wird sich endgültig als die überlegenste aller politischen Ordnungen durchsetzen. Heute, knapp 25 Jahre später, gibt es aber immer mehr Kräfte, die gerne ein neues Kapitel der Geschichte aufschlagen würden, die der liberalen Demokratie abgeschworen haben und eine Gesellschaft ganz in ihrem Sinne herbeiführen wollen. Man denke an den IS, die denkwürdigen Entwicklungen zum Beispiel in der Türkei und in Russland, aber auch an die extremen Flügel rechtspopulistischer Bewegungen in der westlichen Welt. Im Rahmen unserer Utopiewoche im Deutschlandradio Kultur wollen wir deshalb heute die Frage diskutieren: Ist unsere liberale Demokratie tatsächlich bereits die beste aller möglichen Welten? Und dazu begrüßen darf ich ganz herzlich Ulrike Ackermann, Direktorin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung in Heidelberg. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen ebenso.
Und Bernd Ladwig, Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt auf moderne politische Theorie am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften in Berlin. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von mir.
Und ich gebe einfach gleich die Leitfrage weiter. Ladies first, Frau Ackermann, leben wir aus Ihrer Perspektive in dieser liberalen Demokratie tatsächlich schon in der besten aller Welten?
Ich denke schon, wobei auch diese liberale Demokratie natürlich immer noch zu verbessern ist. Aber nochmal zurück zu Fukuyama. Es war ein Irrglaube zu meinen, dass es das Ende der Geschichte wäre. Tatsächlich 1989 sah es so aus, als hätte sich weltweit das Modell der liberalen Demokratie durchgesetzt, was es auch in weiten Teilen hat. Aber die neuen Herausforderungen, insbesondere das, was beispielsweise aus Russland kommt, Putins neuer Neokolonialismus, damit hat man nicht mehr gerechnet nach dem Kalten Kriege. Und das stellt natürlich auch unser Gesellschaftsmodell vor neue Herausforderungen. Aber das ist ja Bestandteil genau dieser politischen Form, dieser Regierungsform, dass man sich immer wieder neu damit auseinandersetzt, wie man diese Form, diese Regierungsform auch weiterentwickeln kann und verbessern kann.
Herr Ladwig, stimmen Sie zu und was sind aus Ihrer Perspektive Errungenschaften der liberalen Demokratie, die unhintergehbar sind bzw. unhintergehbar bleiben sollten?
Also das Interessante an der jetzigen Situation ist ja, wir hätten früher, glaube ich, mit der liberalen Demokratie nie den Begriff Utopie in Verbindung gebracht, sondern hätten immer gesagt, die liberale Demokratie ist der mehr oder weniger selbstverständliche Ausgangszustand, von dem aus man dann ganz andere Ordnung, vielleicht sogar jenseits jeder Herrschaft ins Auge fasst. Dann hat man über sowas wie Rätedemokratie, Basisdemokratie, freie Assoziation nachgedacht. Während wir heute in der eigentümlichen Situation sind, dass die Alternativen sich alle in gewisser Weise als regressiv, als in wichtigen Hinsichten rückschrittlich erweisen. Also ich würde sagen, wir lernen heute auf schmerzhafte Weise die Unverzichtbarkeit der Verbindung von demokratischen Teilnahmemöglichkeiten mit einer Rechtsstaatlichkeit, die ihren letzten Ankerpunkt in den Rechten jedes Menschen hat. Diese Verbindung von menschenrechtlicher Rechtsstaatlichkeit und demokratischer Teilnahme scheint mir ist unaufgehbar, während wir heute, glaube ich, sehr viel skeptischer geworden sind, was zum Beispiel die Alternativen einer direkten Demokratie, einer identitären Demokratie und all diese Dinge angeht, die alle, glaube ich, in der Gefahr stehen, uns in wichtigen Hinsichten, was zum Beispiel Minderheitenschutz, interne Vielfalt in der Gesellschaft betrifft, zurückzuwerfen. Und was Fukuyama angeht, ich glaube, man sollte sehen, dass Fukuyama sich als Hegelianer, also als eine Art Nachfolger des Philosophen Hegel verstand. Und im hegelischen Sinne kommt es nicht darauf an, was so in der Geschichte alles passiert, sondern es kommt darauf an, auf welchen Begriff sich geschichtliche Entwicklung bringen lassen. Und die These wäre dann, wir haben in der Suche nach legitimen, nach zustimmungswürdigen politischen Ordnungsformen, in der Verbindung von demokratischer Teilnahme und menschenrechtlicher Rechtsstaatlichkeit, eine Verbindung erreicht, zu der es zunächst einmal keine offensichtlich überlegene Alternative gibt. Das schließt überhaupt nicht aus, dass in der realen Geschichte sich ganz andere Kräfte durchsetzen. Nur würde man dann eben im Sinne dieser Herangehensweise sagen müssen, das sind Rückschritte, das sind Regressionen.
Ich denke, um das nochmal aufzugreifen, in Zeiten, in denen von bestimmten Seiten die Rede ist, wir würden uns bereits im postliberalen Zeitalter befinden, ist es umso wichtiger, genau diesen Rahmen, da möchte ich an das anknüpfen, Herr Ladwig, was Sie eben sagten, das nochmal stark zu machen. Also es sind die individuellen Rechte, es ist der Rechtsstaat, es ist die soziale Marktwirtschaft, es sind aber vor allen Dingen individuelle Rechte, in denen das Individuum geschützt wird und im Zentrum steht, im Unterschied zu allen möglichen Ideologien und auch Träumen, die auch wieder hier und dort auf der Welt groß werden, die das Heil in irgendwelchen kollektivistischen Formen und im Kollektiv sehen. Also das ist einer, denke ich, der ganz zentralen Sachen, dass die individuellen Menschenrechte in einer Verfassung geschützt sind, dass wir Instrumentarien haben mit unserer repräsentativen Demokratie, die jeglichen unmittelbaren volksherrschaftlichen Vorstellungen überlegen sind. Und das in einer Situation, in der natürlich überall zu beobachten ist, wo populistische Kräfte an Raum gewinnen. Also denke ich, ist es wichtig, sich ganz klar darüber zu sein, dass nicht nur die Geschichte der parlamentarisch repräsentativen Demokratie, sondern auch so, wie sie bei uns wirkt, sehr wohl unser Leben schützt und überhaupt der Garant für Freiheit ist.
Sie haben jetzt beide schon in die Geschichte zurückgeblickt. Ich würde das auch gerne nochmal tun. Und zwar lassen Sie uns nochmal ganz kurz zu sprechen kommen auf das Urdokument des Utopischen, auf die Utopia von Thomas Morus, geschrieben zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Wenn man sich das heute anschaut, dann liest sich das ein bisschen wie so ein realsozialistischer Grusel unter männlicher Herrschaft. Also da bestimmen die Männer über die Frauen, die Alten über die Jungen. Es gibt Gruppenvorsteher, Ackerbau ist Pflicht für alle und wirklich jeder Besitz ist vergemeinschaftet. Damals war aber die Idee dieses Gleichheitsgrundsatzes, der da auch drin steckt, tatsächlich revolutionär. Also stellt sich ja die Frage, woran bemisst sich unser Verständnis vom guten Leben und wie können wir sicher sein, dass unser heutiges Verständnis tatsächlich anderen Alternativen überlegen ist?
Ja, ich hatte vorhin damit angefangen, dass ich sagte, wir hätten normalerweise mit liberaler Demokratie überhaupt nicht die Idee des Utopischen verbunden. Und ich glaube, das kann man am Kontrast zu Morus ganz gut verdeutlichen. Ich glaube, der Witz einer liberalen Demokratie ist, dass sie diejenige politische Herrschaftsform bildet, die die Autonomie oder Selbstbestimmung der Person respektiert. Das heißt aber, sie muss der Person selbst möglichst viele Freiheiten lassen, für sich herauszufinden, worin ein gutes, richtiges, sinnerfülltes Leben besteht. Und man kann jetzt, glaube ich, die Gattung der utopischen Literatur so verstehen, dass sie die Idee der Gleichheit damit verbunden haben, dass sie den Leuten meinten, vorschreiben zu können, was eigentlich dem Leben einen Punkt und eine Pointe gibt. Und ich glaube, es ist genau das, was utopisches Denken gefährlich macht. Also man könnte jetzt lange darüber diskutieren, ob Morus das nicht eigentlich alles ganz anders, nämlich viel satirischer gemeint hat und so weiter. Aber wenn man es mal wörtlich nimmt, dann stecken darin natürlich umfassende Regelungsansprüche mit Bezug auf die Lebensführung jedes Einzelnen. Und da finde ich es gerade den Fortschritt anzuerkennen, dass politische Ordnung nicht dazu da ist, das den Leuten abzunehmen und vorzudefinieren, sondern dass sie allerdings auch materiell gesicherte Freiräume bieten muss, damit wir das selbst herausfinden können. Und in dieser wichtigen Hinsicht scheint mir, kann die liberale Demokratie kein utopisches Projekt sein. Sie kann eins sein in dem Sinne, dass Menschen, die sowas noch nicht haben, es als ein erstrebenswertes Fernziel oder Nahziel betrachten, in Saudi-Arabien, in Russland, in der Türkei und so. Aber ich denke, der entscheidende Unterschied ist in der Tat, Utopiker meinen, eine Art höheres Wissen über das substanziell Gute zu besitzen. Und dieses Wissen sollten wir im Namen der liberalen Demokratie verneinen.
Das sehe ich ganz genauso. Utopien laufen immer Gefahr, Vorstellungen von einer idealen Gesellschaft zu haben. Und da sind sie ganz schnell bei etwas Totalem und etwas Totalitärem. Also, natürlich gibt es die Sehnsucht, immer, die ist ururalt, in einem idealen Zustand, in einem paradiesischen Zustand zu leben, geborgen zu sein, alle gehen friedlich miteinander um, es ist warm, es ist nett, es ist konfliktfrei, es ist vor allen Dingen eben harmonisch. Das sind Sehnsüchte, die die Menschheit von Anbeginn an begleiten, aber diesen Zustand per Staat, per Dekret, per politischer Ordnung herzustellen, endete immer in totalitären Diktaturen. Und das sollte uns die Geschichte lehren, dass man da sehr, sehr, sehr vorsichtig sein muss und kritisch sein muss und daraus übrigens sehr wohl die Schlussfolgerung ziehen, dass die Definition dessen, was das gute Leben ist, nicht für ein Kollektiv staatlicherseits bestimmbar ist, sondern dass dies erwächst aus den Lebenspraxen und den individuellen Lebensweisen der ganz unterschiedlichen Individuen, die ihre Lebensexperimente durchführen und im Rahmen dieser Reibung, dieser Diversität, dieser unterschiedlichen Weisen der Glückssuche, daraus entsteht dann auch ein allgemeineres Wissen über Möglichkeiten des guten Lebens, die aber nicht staatlicherseits diktiert werden, sondern die sozusagen aus diesen unterschiedlichen Lebensexperimenten heraus überhaupt generiert werden.
Was übrigens bedeutet, dass eine solche Gesellschaft nie wirklich konfliktfrei sein kann.
Ganz
genau. Die Frage ist dann, unter welchen Bedingungen sind Konflikte Produktivkräfte der gesellschaftlichen Entwicklung und unter welchen Bedingungen sind sie Destruktivkräfte?
Absolut.
Sie sind bei Sein und Streit, dem Philosophiemagazin im Deutschlandradio Kultur. Zum Auftakt unserer Utopiewoche stellen wir die liberale Demokratie auf den Prüfstand und fragen, ist sie tatsächlich die beste aller möglichen Welten? Bei mir im Studio sind dazu Ulrike Ackermann, Direktorin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung in Heidelberg, und Bernd Ladwig, Professor für moderne politische Theorie in Berlin. Wir haben schon gesehen, Einigkeit herrscht hier darüber, dass die liberale Demokratie bestimmten Errungenschaften der Aufklärung verpflichtet ist, die in der besten aller möglichen Welten auf gar keinen Fall fehlen dürfen, nämlich zum Beispiel Grund- und Menschenrechte, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit. Gleichzeitig aber hat sich auch schon angedeutet, dass die liberale Demokratie ihre Versprechen teilweise nicht ganz eingelöst hat. Und da wollen wir jetzt weitermachen. Frau Ackermann, wo sehen Sie denn die größten Defizite?
Das größte Defizit direkt bei uns im Lande sehe ich in der Schwäche des Parlaments und dem Bedeutungsverlust des Parlaments. Also die parlamentarisch repräsentative Demokratie braucht diesen Ort, auch diesen direkten Ort, auch im örtlichen Sinne des Disputes, der Verhandlung, dass das, was aus der Gesellschaft heraus in die Politik hineingetragen wird, verhandelt wird und dann mit dem Parlament umgesetzt wird in Gesetzgebung, in Politik und so weiter und so fort. Und wir können beobachten, dass bei uns der Bundestag in den letzten 10 Jahren immer, immer weiter an Bedeutung verloren hat, im Ansehen der Bevölkerung, aber auch natürlich an Bedeutung verloren hat im Sinne einer Diffusion der Demokratie. Das heißt, dass bestimmte Kompetenzen ausgelagert worden sind. Also vieles ist nach Brüssel verlagert worden, an den EuGH verlagert waren und so weiter und so fort. Und die Rückkopplung dessen, was dann Entscheidungsbildung ist und die Probleme, die damit zusammenhängen, hat nicht zuletzt dazu beigetragen, dass die Bürger der EU und Brüssel gegenüber immer skeptischer werden.
Herr Ladwig, teilen Sie die Perspektive? Ist das Demokratieproblem die größte Herausforderung?
Ja, wobei man fragen kann, auf welcher Ebene man das Problem vor allem sehen sollte. Ich finde interessant an der liberalen Demokratie, dass sie in sich eine Spannung austragen muss. Auf der einen Seite ist sie Demokratie, das heißt das Projekt kollektiver Selbstgesetzgebung einer begrenzten Menge von Menschen. Auf der anderen Seite hat sie diese menschenrechtliche Grundlage und sie ist damit universalistisch begründet in den Rechten aller Menschen. Wir haben die Spanne auch im Grundgesetz mit Artikel 1. Die Würde des Menschen ist die Raison d'être des Staates und damit ist sie eine universalistische Grundlage. Was wir im Moment erleben ist, glaube ich, dass in immer mehr Regelungsbereichen eigentlich der nationale Rahmen zu klein geworden ist für die Verwirklichung der Grundsätze der liberalen Demokratie. Wir müssten also uns im Grunde genommen eine transnationale Erweiterung dieser Grundsätze von demokratischer Teilnahme und menschenrechtlichem Schutz vorstellen, stellen aber dann fest, und ich glaube, das führt ins Herz einiger der heutigen Probleme hinein, dass im transnationalen Raum gegenwärtig weder das Versprechen der Demokratie noch auch zum Beispiel das Versprechen einer effektiven sozialstaatlichen Sicherung eines Systems der Rechte wirklich greifbar wird. Und ich glaube, dass deswegen sehr viele Leute heute das Gefühl haben, das Schutz und Sicherheit verheißende Gehäuse des Nationalstaates ist in Bedrängnis und wird bedroht und unterliegt einem Kontrollverlust. Und das macht sie anfällig für die Versuchung, sich in das Schneckenhaus des Nationalstaats zurückzuziehen. Das scheint mir das Problem. Ich glaube, die liberale Demokratie kann ihren Versprechen nur treu bleiben, indem sie nicht nur nationale Demokratie bleibt. Aber wir haben noch keine Vorstellung von dem Weg hin zu einer wirklichen Transnationalisierung der tragenden Grundsätze von Demokratie. Und ich würde eben auch sagen, von jedem Maß an sozialstaatlichen Garantien, das es braucht, damit die Leute ihre Rechte auch sicher genießen können.
Damit geht ja einher die Frage, ist ein Staat oder ein supranationales Gebilde wie zum Beispiel die EU, wenn es die Freiheiten, die Grundfreiheiten und die Grundrechte der Einzelnen schützt, was die EU ja durchaus schon tut, ist sie damit schon ein guter und gerechter Staat bzw. Suprastaat?
Diese Illusion hatten viele, die auch lange davon geredet haben, wir würden uns schon längst in postnationalen Zeiten bewegen. Das ist noch nicht so. Die EU ist nicht vergleichbar mit Nationalstaaten im Sinne eines Supernationalstaates. Die EU kann auch nicht mal ihre Außengrenzen schützen. Wir sind gerade in der aktuellen Situation in Zeiten der islamistischen Bedrohung immer wieder damit konfrontiert, dass noch nicht mal die Sicherheitsdienste zwischen den Ländern wirklich effektiv zusammenarbeiten können. Und, darauf haben Sie eben schon hingewiesen, gerade der Sozialstaat, der ist sozusagen an den Nationalstaat gebunden. Ja, da haben wir überhaupt noch keine neuen Regelungen. Und ich denke, auch diese Skepsis gegenüber den EU-Institutionen rührt ein wenig daher, dass eine politische Elite in Brüssel zum Teil die Bodenhaftung ein wenig verloren hat und wirklich versucht hat, recht heftig diesen Superstaat durchzusetzen. So weit sind wir noch nicht und das ist schiefgegangen. Der Brexit ist dafür das beste Beispiel.
Ich glaube, die Sache wird nur durch einen Umstand komplizierter, nämlich durch den, dass wir nun die gemeinsame Währung haben. Und es gibt ja viele Hinweise darauf, dass ohne eine Umverteilungskomponente auch in Europa und eine größere Konvergenz der Wirtschafts- und Sozialpolitik eine solche gemeinsame Währung im Grunde genommen Europa eher spaltet als vereint. Das heißt, es gibt eine Art funktionalen Druck hin zu einer stärkeren Ausbildung von Institutionen, die dann entsprechend auch demokratisch legitimiert sein müssten. Und das Dilemma, und da weiß ich überhaupt keine Lösung, ist, dass dazu die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in nahezu allen europäischen Ländern nicht bereit sind, sondern die Leute verteidigen, wann immer man sie tatsächlich fragt, ihre nationale Haushaltshoheit, ihr Parlament, ihr Nationalstaat. Es gibt also keine wirkliche Bereitschaft, sich primär als europäische Bürgerin oder europäischer Bürger zu verstehen, obwohl die Existenz einer gemeinsamen Währung, glaube ich, funktionale Gründe dafür liefert, warum man das im Grunde genommen tun müsste.
Sie haben vorher gesagt, das Parlament hat an Bedeutung verloren innerhalb der BRD. Sie haben jetzt gerade gesagt, letztendlich haben wir auch ein riesengroßes Problem zwischen der Elite in Brüssel und den einfachen Bürgern in unterschiedlichen europäischen Ländern. Was heißt das dann aber für das demokratische System? Also funktioniert dann das repräsentative System überhaupt noch oder müssen wir uns wirklich was anderes ausdenken? Vorher war zum Beispiel Räterepublik einmal ein Stichwort, das gefallen ist. Also sollten wir tatsächlich so weit gehen, wirklich unsere Scheuklappen nochmal abzusetzen und völlig neue Modelle zu diskutieren?
Also ich denke, dass wir mit der parlamentarisch repräsentativen Demokratie im Prinzip sehr gut fahren. Allerdings, und das betrifft jetzt nicht nur die politische Klasse in Brüssel und die restlichen EU-Bürger, sondern das betrifft die jeweils nationalen politischen Klassen und ihre Bürger, dass diese Kluft zwischen beiden überall in allen europäischen Ländern immer größer geworden ist. Und das ist unser ganz, ganz großes Problem, dass da offensichtlich etwas schiefgegangen ist. Und das hat unterschiedliche Gründe. Also wir können natürlich verschiedene Elemente, die dazu beigetragen haben, dass dieser Populismus rechts wie links in ganz Europa wächst, aufzählen. Aber ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass die Kluft zwischen der Bevölkerung und der politischen Klasse immer größer geworden ist, beziehungsweise auch zwischen Bevölkerung und den Leitmedien. Das John Stuart Mill Institut erhebt jedes Jahr den Freiheitsindex Deutschland und diese Entwicklung, dass beispielsweise die Bürger immer mehr der Meinung sind, dass sie ihre politische Meinung nicht mehr offen sagen können, ist ein Zeichen davon, dass da irgendetwas schiefläuft. Und da geht es jetzt nicht um irgendwelche AfD-Wähler oder sowas, sondern es geht um große Teile der Bevölkerung. Aus diesen Zahlen ist auch klar ersichtbar, dass diese Kluft eben größer wird. Und deshalb haben wir überall den Zuwachs dieser populistischen Bewegungen. Und Deutschland war erst lange Zeit in der starken Form nicht dabei. Aber mit der AfD haben wir sozusagen, sind wir in europäischer Normalität angelangt.
Vielleicht aber ist das ja nicht nur Ausdruck eines Problems der Verfasstheit von Demokratie, sondern vielleicht hat das ja auch mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit zu tun. Bernd Ladwig, was ist da Ihre Perspektive? Haben wir vielleicht auch ein Problem mit dem Sozialstaat?
Ja, wir haben schon ein Problem mit dem Sozialstaat, wobei es im Moment, glaube ich, noch schwer einzuschätzen ist, welches von zwei Momenten diesen Populismus stärker erklärt. Oder wahrscheinlich ist es eine Art Zusammenspiel. Wir haben auf der einen Seite die Wahrnehmung nicht nur sozialer Verluste, sondern auch drohender sozialer Verluste. Also nicht nur realen Abstieg, sondern auch Abstiegsängste relativer und absoluter Art. In den USA ist das natürlich viel, viel dramatischer, wo ganz Millionen von Menschen das Gefühl haben, das amerikanische Versprechen sozialer Mobilität und sozialer Aufstiegschancen ist verraten worden. Und das wird dann ganz stark mit Globalisierung, mit China und so weiter in Verbindung gebracht. Und das andere Moment ist, es gibt eine Art kultureller Konterrevolution, ich sag's mal etwas pathetisch, gegen das, was mit einem gewissen Recht als linksliberale Hegemonie in der Meinungsbildung der westlichen Demokratien wahrgenommen wird. Ich meine damit einfach, dass diejenigen, die in den Medien, in den Parteien, in der Wissenschaft und so das Sagen haben, doch letzten Endes sich sehr stark liberalisiert haben in ihren Auffassungen, zum Beispiel zu Minderheitenrechten, zu Genderfragen und so weiter. Und dass sie dabei leicht aus dem Auge verloren haben, dass Teile der Bevölkerung das nicht mitvollziehen und sich auch gar nicht mehr ernst genommen fühlen mit ihren Zweifeln und ihrer Kritik daran. Das ist ein kulturelles Moment. Und ich glaube, man sieht immer, wenn man so die Wahlanalysen mit Blick auf die rechtspopulistischen Parteien zum Beispiel studiert, dass es eben auf der einen Seite überproportional Anhänger aus der Arbeiterschaft und insbesondere männliche Arbeiter sind, die dafür anfällig sind, aber auf der anderen Seite auch ganz konservative Leute, die gar nicht unbedingt zu den Abgehängten und Verarmten gehören. Deswegen ist Ungleichheit hier wahrscheinlich nur ein Faktor.
Also diese kulturellen Differenzen, das denke ich, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und man beobachtet durchaus im kulturellen und universitären Bereich und nicht nur in den USA, also eine Form von Identitätspolitik, die sich auf Gruppen bezieht. Und das ist auf der linken wie auf der rechten Seite zu beobachten und läuft eigentlich dem ganz großen Prinzip einer freiheitlichen Demokratie entgegen, nämlich Individuen als Individuen zu sehen und nicht als Kollektive. Also eigentlich sind diese vermeintlich fortschrittlichen Entwicklungen, die man auch an amerikanischen Universitäten beobachten kann, eigentlich Elemente, die etwas Anti-Westliches haben, wenn man westliche Werte ganz klar auch definiert als Werte, in denen das Individuum eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und Individualrechte zu schützen sind und zu verteidigen sind. Und Identitätspolitik, die gruppenspezifisch ist, läuft dem ganz klar zuwider.
Daran schließt sich an die Frage nach dem eigentlich wünschenswerten Bürgersinn. Also man kann sich ja als Individuum in der Gesellschaft ganz unterschiedlich begreifen. Man kann sich entweder als Einzelner unter vielen Fremden begreifen oder aber als irgendwie eingebetteter Teil eines übergeordneten Wir, das einen irgendwie behaglich umgibt. Was halten Sie dafür wünschenswert, vielleicht sogar auch für notwendig für das Gelingen einer liberalen Demokratie, Herr Ludwig?
Ja, auch wenn es langweilig klingt, ich würde mir eine Synthese aus beidem wünschen, nämlich ein pluralistisches, streitbar verfasstes Wir. Dazu gehört tatsächlich, glaube ich, beides. Dazu gehört, dass man seinen Eigensinn, ein John Stuart Mill'sches Thema par excellence, kultiviert und auch bei anderen schätzt. Dazu gehört aber durchaus auch, dass man sich dabei auf sowas wie ein gemeinsames politisches Projekt bezieht. Dass man also in allem Streit und im Geltendmachen eigener Besonderheiten immer auch sieht, dass man da gemeinsam mitwirkt an der Weiterentwicklung eines Gemeinwesens. Und das ist etwas völlig anderes als die beziehungslose Addition von Minderheitenpositionen, also dessen, was Identitätspolitik im schlimmsten Sinne ist. Ich sehe schon ein relatives Recht gewisser Ansätze der Identitätspolitik, weil es natürlich eine kulturelle, eine symbolische Dimension der Missachtung und Demütigung gibt. Und die ist oft gruppenbezogen. Das ist sozusagen der vernünftige, auch menschenrechtlich rekonstruierbare Ausgangspunkt. Wenn das aber zu dem Exzess führt, dass im Grunde genommen sozusagen nur noch ein multiples Wehklagen ertönt und überhaupt nicht mehr sowas wie die Suche nach einer gemeinsamen Sprache, in der wir uns über dieselben Dinge streiten und dabei auch überlegen, dass das im Zweifelsfall das Argument zählt und nicht, wo jemand herkommt und wie jemand aussieht und so. Wenn das verloren geht, dann fehlt der Demokratie die organisierende Mitte, die sie, glaube ich, braucht, um lebendig zu bleiben.
Vor allem breite öffentliche und streitlustige Debatten. das Parlament ist der Ort, an dem das eigentlich stattfinden sollte. Und bei uns finden solche interessanten großen Debatten statt, wenn der Fraktionszwang der Parteien aufgehoben ist. Das dürfte eigentlich nicht sein. Also wir können eigentlich erwarten, dass im Parlament permanent wichtige Angelegenheiten verhandelt werden und natürlich eine breite Debatte auch in der Zivilgesellschaft selbst, auch durchaus kontrovers mit der politischen Klasse, indem nicht von oben herab in paternalistischer Manier Diskussionsfelder vorgegeben werden und Themen ausgegrenzt werden, die tabuisiert werden, weil es diesem und jenem moralischen Impetus oder Geschmack oder bestimmten Vorstellungen des guten Lebens, wie sie bestimmte Leute hegen, widerspricht, sondern das müssen ganz, ganz offene, breite Debatten sein, in denen sich die Gesellschaft wirklich auch immer wieder neu darüber verständigt, was sie ist, was sie will, wohin sie will und was beispielsweise auch nicht verhandelbar ist.
Zwei Plädoyers für Streit um und in der liberalen Demokratie. Ganz herzlichen Dank, Ulrike Ackermann und Bernd Ladwig, für diese sehr spannende Diskussion.
Bitteschön.
Und in den kommenden Tagen werden wir das Thema Utopie hier im Deutschlandradio Kultur noch in ganz unterschiedlichen Facetten und Sendungen aufgreifen. Alles dazu und natürlich auch diese Sendung finden Sie auf unserer Homepage deutschlandradiokultur.de.